Herr Hossel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharok.
Ja, vielen Dank. Herr Hossel, in Syrien spielen sich Dinge ab, die man kaum für möglich gehalten hätte. Ich meine damit die Kurden. In Nordsyrien gibt es drei Gruppen von Kurdenkämpfer. Es gibt so welche, die dem türkischen Präsidenten nahestehen. Es gibt solche, die der Regierung in Damaskus nähe stehen, aber es gibt auch solche, die mit den USA kooperieren. Dazu würde ich gerne mal, Herr Hossel, zunächst Ihre Analyse hören.
Ja, danke, lieber Scharokni. Wir schauen einmal ganz kurz, wie das alles passiert ist. Es hat vor einigen Jahren der syrische Präsident Assad unter dem Druck des Ansturms der von Washington angeregten Terrormilizen in der Höhe von 30.000, 40.000 Mann schließlich den Eindruck gehabt, er gewährt dem kurdischen Bevölkerungsanteil in Syrien größere Selbstverwaltungsfähigkeit und bekommt dafür deren militärische Unterstützung bei der Bekämpfung von IS oder Daesh oder wie man das als Oberbegriff nehmen soll, denn das sind ja inzwischen mehr als 200 verschiedene Gruppen. Das war sehr erfolgreich und hat den Westen stark geärgert und war selbstverständlich auch ein Strich durch die Rechnung der CIA, die ja seit Jahrzehnten, gerade auch im Iran, gerade auch im Irak, aber selbstverständlich immer auch in der Türkei, die PKK unterstützt hat, die ja inzwischen weltweit als Terrorgruppe anerkannt ist, auch selbstverständlich in den USA und Europa. Nun aber in letzter Zeit, in den letzten Wochen und Monaten, das ist die neue Trump-Politik, haben die USA eingesehen, dass es zu teuer ist, eigene Truppen in den Nahen Osten zu schicken. Mehr als da jetzt schon sind, offiziell 2.000, vielleicht inoffiziell ein paar Tausend mehr, das weiß man nicht. Jedenfalls nicht offiziell. Und dann haben sie angefangen, eine kurdisch beherrschte Miliz in Größenordnung von 30.000 Mann aufzustellen, wobei hinter vorgehaltener Hand gerne zugegeben wird, dass das im Grunde eine Kurdenmiliz ist. Und die allerdings erfreut sich engster Verbindungen zur PKK und damit ist sozusagen die Axt an den Lebensnerv der Türkei gesetzt. Das ist ganz eindeutig. Wenn jemand anfängt, in der Potenz der Amerikaner mit CIA und Truppen die PKK außerhalb der türkischen Grenzen zu unterstützen, das wäre ungefähr vergleichbar, als würde jemand herkommen und würde Terrorgruppen in Deutschland unterstützen, indem man, was sagen wir denn, in Frankreich oder in Polen eine entsprechende zigtausend Mann starke Truppe aufsetzt und die schießen immer wieder mal auch in die Türkei hinein. Das ist aber nicht entscheidend. Immer wieder mal gibt es nämlich hochblutige mit zig Toten Anschläge der PKK in der Türkei und auch deren syrischer Freunde. Und das ist durch den Grenzverkehr mit Flüchtlingen und so weiter alles sehr schwer einzudämmen, kann die Türkei nicht beherrschen. Die fühlt sich hier in der Existenz bedroht. Das ist die Lage im Moment. Das heißt, ohne das amerikanische Engagement in der Region wären die Kurden nie dreigeteilt worden und hätten wir jetzt nicht ein Kurdensterben, in dem man die Kurden gegeneinander hetzt. Das ist so zynisch und so schlimm für die ganze Region, das ist eigentlich nur noch schwer erträglich.
Herr Hossel, Sie sagten, dass die Türkei sich bedroht fühle. Aber erinnern wir uns daran, dass die Kurden und die Türkei waren sehr nah an einem Friedensabkommen und jahrelang haben sie auch gut zusammengearbeitet und man hoffte auf eine dauerhafte Friedensregelung. Was ist inzwischen passiert?
Wir haben leider Gottes eine unerklärte, aber tatsächliche amerikanische Politik, den ganzen Nahen Osten, Nordafrika, die arabische Welt ständig unter einem Destabilisierungsdruck zu halten, auch ihr Land. Und das bedeutet, dass immer wieder Kräfte, deren offiziellen Kontakt man in Washington immer wieder auch mal abstreitet, in Wahrheit tatsächlich unterstützt werden. Es ist der Türkei tatsächlich gelungen, weitgehend Ruhe in die Terrorszene zu bringen. Man darf ja nicht vergessen, dass nur eine kleine Minderheit des kurdischen Bevölkerungsanteils in der Türkei die PKK unterstützt. Viele andere tun das nicht. Man darf zwei andere Dinge auch nicht vergessen. Erstens, alle Kurden spüren klar, oder die weitaus meisten von ihnen spüren klar ihren inneren, kulturellen, sprachlichen und so weiter Zusammenhang. Aber die politischen Konsequenzen daraus, die ziehen die Kurden verschieden. Die einen, eine kleine Minderheit, wie gesagt, hat sich entschieden, gewaltsam und terroristisch vorzugehen. Eine andere, weit größere Mehrheit möchte dies nicht. Und dann gibt es natürlich alle möglichen Zwischenformen. Das ist vollkommen normal. Aber das ist der Hintergrund, das ist die Hintergrundsituation. Und wir müssen uns klar darüber sein, dass alle Kurden, wo immer sie wohnen, Zeit ihres Lebens im Herzen mehr oder weniger die Hoffnung tragen, dass es nochmal zu einem schönen, gesunden und friedlichen kurdischen Staat kommt. Aber dass man dies mit Gewalt täte und mit Terrorismus, dazu bequemt sich überall, auch im Irak und Iran, nur eine klitzekleine Minderheit.
Herr Hossel, wir wissen, dass die drei Länder, nämlich Russland, die Türkei und der Iran, sich auf einige Deeskalationszonen in Syrien verständigt haben, und zwar in Astana, der Hauptstadt der Republik Kasachstan. Und das bedeutet, dass in Syrien alle Seiten einfach zum Frieden oder zur Ruhe hätten beitragen müssen nach dieser Vereinbarung. Aber wir sehen, dass die Türkei eine Operation mit Namen Olivenzweig im Norden Syrien in Afrin begonnen hat. Mit welcher Begründung?
Die Begründung ist eben, wie ich vorhin gesagt habe, dass die Türkei sich bedroht sieht durch diese Miliz. Sie sieht darin eine US-Unterstützung des Terrorismus. Die USA streiten das ab, die sehen das ganz anders. Die sehen das als Kampfmaßnahme gegen den von ihnen nicht geschätzten syrischen Präsidenten Assad. Es hat auch Präsident Erdogan vor 2-3 Wochen noch einmal ganz lautstark nach der OIC-Konferenz, als er sich stark gegen die einseitige US-Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels ausgesprochen hatte, hinterher klar betont, aber Assad muss weg. Als ob er da wieder so ein Stückchen Schulterschluss herstellen wollte. Das hat aber nicht geholfen. Die USA machen einfach weiter und sehr interessant ist auch, alle türkischen Eingaben, die ja hinter den Kulissen in ungeheuerlicher Intensität mit den amerikanischen NATO-Partnern, die sie ja immer noch sind, versuchen, das Gründen und Bestärken dieser kurdisch beherrschten Miliz an ihrer Südgrenze irgendwie aufzuhalten, das alles haben die USA nicht nur nicht beherzigt, sondern sie haben stattdessen vor einem Besuch des US-Außenministers Tillerson in Ankara, der dann am Donnerstag eintraf, am Montag erklärt, sie wollten also über 500 Millionen Dollar ausgeben für diese Truppe. Und das hat natürlich Ankara, Präsident Erdogan, Regierungschef Çavuşoğlu, eindeutig verstanden als eine Art indirekter Kriegserklärung. Das kann man ja auch nicht anders werten. Ich kann nur sagen, wenn ich das Beispiel auf Deutschland übertrage, da wäre bei uns auch keine Debatte mehr möglich. Und diese Art Dinge, die machen das eben sehr schwierig. Das amerikanische Vorgehen war unglücklich. Die beiden Länder sind im Grunde tief zerstritten. Das kann man an dieser Stelle sagen. Ist eine sehr traurige Bestandsaufnahme, die einfach durch den Tillerson-Besuch in Ankara noch einmal hinausgeschoben wurde, damit nicht sozusagen die Münchner Sicherheitskonferenz, die an diesem Wochenende damals stattfand, direkt nach dem Tillerson-Besuch am Freitagabend ging es los, damit diese Münchner Sicherheitskonferenz nicht in einen Eklat hineinmündet, weil da waren ja auch türkische Gäste hochrangig.
Herr Hostel, sowohl die Türkei als auch die USA gehören dem nordatlantischen Militärbündnis NATO an. Besteht diese Gefahr, dass sie so eines Tages auch aufeinander schießen?
Ja, ich darf noch einmal mit Entschuldigung dafür, weil ich Ihre vorige Frage nicht vollständig beantwortet hatte. Sie hatten vollkommen zu Recht und verdienstvoll gefragt nach Russland und Iran und dem Dreierbündnis und dem Ergebnis von Astana. Es ist ja eindeutig, dass das Ergebnis eben vorsah, dass man sich gemeinsam gegen IS und Daesh und solche als Terrormilizen empfundenen Kräfte wehrt. Und das hält auch an. Das ist überhaupt keine Frage. Es gibt auch sicher Einigkeit darüber zwischen Russland und Iran, dass man den syrischen Präsidenten Assad stützen will. Diese Einigkeit besteht mit der Türkei nicht. Allerdings zeigt sich eben, dass die Türkei durch das jetzige amerikanische, US-amerikanische Verhalten immer näher an Russland und den Iran herangebracht wird. Auch das ist eine klare Sache. Das heißt, man konzentriert sich auf solche radikalen Kräfte, die sich ja nach vieler Ansicht, auch nach Ansicht vieler Muslime, gar nicht wirklich im islamischen Bereich befinden. Denn benutzen sie nur diesen Islam, um da andere Süppchen drauf zu kochen. Dieses Thema ist da. Die Türkei kann aber nicht aus ihrer Haut, sie kann nicht ihre Südgrenze einfach vergessen. Und was sich da an Kurdenmiliz bildet und hat ganz offensichtlich auch ein begrenztes Gehör gefunden in Moskau. Wie es sich mit dem Iran verhält, kann ich im Moment nicht sagen, aber es gibt eindeutig keinen militärischen Gegensatz Iran-Türkei, den ich im Moment gesehen hätte. Allerdings heißt es, das habe ich aber nirgendwo bestätigt bekommen, auf so einer Internetkarte, dass zwei oder drei Soldaten der offiziellen syrischen Armee im Gebiet Afrin, die waren ja um Hilfe gerufen worden von den Kurden, ums Leben gekommen seien bei einem türkischen Beschuss. Also das sind natürlich Dinge, die nicht ausbleiben. Wenn sich offizielle syrische Regierungssoldaten nach Afrin hineinbewegen und die Türkei bombardiert da viel, dann ist eindeutig, dass die auch in Gefahr sind. Und da gibt es eben auch keine Hotlines oder rote Telefone, die da bedient werden könnten, um abzustimmen, wo sind denn eure Jungs und dann werden wir die schonen. Sowas gibt es da nicht. Leider nicht, muss man sagen. Solche Abstimmungen sind immer sehr nützlich. Nun aber sieht es auch so aus, ich gucke gerade auf diese Karte im Internet, sie ist brandneu, und es gibt nur noch drei Stellen in Afrin, wo tatsächlich etwas passiert. Das heißt, der von der UN beschlossene, vom Sicherheitsrat beschlossene Waffenstillstand wird weitgehend in Afrin auch eingehalten. Da wurde also zum Beispiel eben in Bulbul ein Fahrzeug, das ist im Norden von Afrin, auf eigentlich türkisch besetzten Gebiet, ein Fahrzeug angegriffen, offenbar der pro-türkischen Kräfte. Und es gibt noch ein bisschen Bombardement, Beschuss innerhalb der Kurdenzone in Afrin, die da ist. Es hat türkische Vorstöße gegeben, die erfolgreich waren. In den letzten Stunden allerdings auch wieder Gegenstöße von YPG, also von der amerikanisch unterstützten Kurdentruppe. Sie haben auch an wenige Ortschaften wieder zurückgeholt, aber weitgehend ist Ruhe. Das ist die Situation, die wir jetzt haben. Anders sieht es eben aus in Ostghuta bei Damaskus, wo eben nachts, tatsächlich in der letzten Nacht, auch erhebliche Vorstöße gemacht worden sind von den syrischen Truppen unter dem Schutz der Luftwaffe und auch mit russischer Unterstützung. Und die hatten sich das auch ausbedungen und haben gestern auch eine weitere Terrortruppe, ich fange jetzt gar nicht mit den Namen an, das wird alle nur durcheinander bringen, eine weitere Miliz zu einer Terrormiliz erklärt und auch erklärt, die würden sie bekämpfen. Die sind ja ausdrücklich ausgenommen im Waffenstillstandsbeschluss der Vereinten Nationen vom vergangenen Sonntag. So sieht das im Moment aus. Ein vollkommen uneinheitliches Bild. Weitgehende Ruhe in der Region Afrin und heftige Kämpfe nachts, weil ja nun Russland gesagt hat, dass da eben 5 Stunden am Tag etwas gemacht wird. Zurück zu Ihrer NATO-Frage. Die NATO leidet. Es gibt vielfältige Kontakte. Gerade Deutschland ist hier außerordentlich bemüht, um das Ganze in irgendeiner Form wieder einzurenken, soweit das geht. Und das ist tatsächlich bisher natürlich nicht von Erfolg gekrönt, denn Washington lässt sich nun mal von Deutschland nichts sagen und die Türkei auch nicht. Und Washington hat beschlossen, wie soll man sagen, den türkischen Präsidenten Erdogan massiv unter Druck zu setzen. Bis dahin, und damit höre ich Ihre Frage zu, bis dahin, dass die USA durch einen niedrigen Offiziellen haben ankündigen lassen, das war den türkischen Nachrichtenagenturen zu entnehmen, dass sollte die Türkei sich entschließen, das hochpotente Luftabwehrsystem S-400, das ja der Iran bislang nicht bekommt, der Iran bekommt ja S-300, dieses System anzukaufen, und die Amerikaner haben gesagt, wenn das passiert, wird Sanktionen oder könnte es Sanktionen gegen die Türkei geben. Das ist ja immerhin schon ein ganz krasser Zustand.
Horst, Sie haben auch die Lage in Ost-Ghuta etwas beleuchtet. Sie haben auch zu Recht gesagt, dass dort so ein UNO-Beschluss gibt. Aber wir beobachten, dass diese Waffenruhe nicht eingehalten werden, weil Iran und Russland gesagt haben, dass sich dort weiterhin Terroristen aufhalten, für die diese Regelung nicht gelte. Aber wie kann man da so genau differenzieren zwischen Terroristen und Zivilisten? Wir sehen, dass dort auch Zivilisten zu Schaden kommen.
Das ist genau das Thema. Das beschäftigt hier die Medien ungeheuerlich, auch deshalb, weil es ein reiner Akt westlicher Propaganda ist, der da passiert. Eines wissen wir ja, das wissen wir von der amerikanischen Kriegsführung weltweit. Immerzu wird behauptet von allen Generälen, das hat auch nichts mit Amerika oder sonst irgendeinem Land zu tun, wir machen chirurgische Ziele, wir greifen nur fremde Truppen an und sowas ähnliches. Das ist alles Blödsinn. Heutzutage ist es vollkommen normal, was für die Richtlinien der Vereinten Nationen nicht akzeptabel ist. Ganz offiziell, da gibt es Richtlinien dafür, dass 80% der Toten in einem Krieg Zivilisten sind. Das ist die Lage. Und diese Lage ist auch in Syrien, in Damaskus, so schlimm und das ist nicht zu ändern. Wir haben die Praxis, je radikaler die Milizen werden, desto radikaler ist ihre Nutzung von Zivilisten als menschliche Schilde. Wir haben natürlich mitten im Krieg und wegen der ungeheuerlichen Korruption im syrisch regierten Teil, das muss man ja dazu sagen, ehrlicherweise, das Problem, dass die Menschen ja sagen, so, wer garantiert unsere Sicherheit, wenn wir fliehen? Sie halten sich an ihrem bisschen Eigentum fest. Wir hatten das im letzten Interview ausführlich besprochen. So ist das. Das heißt, zum Teil notgedrungen und unter Zwang. Zum Teil, weil sie Angst haben, fliehen sie nicht aus dem Kampfgebiet und hoffen auf ihr Überleben. Eine schreckliche Situation. Das ist auch das Problem, das wir haben, das auch geschildert wird jetzt aus UNO-Kreisen, aus Sicht von Hilfsorganisationen, dass die 5 Stunden Waffenstillstand, die Russland eingeräumt hat, für das Heranbringen großer Ladungen an humanitärer Hilfe offenbar nicht ausreichen. Man braucht für einen Konvoi 24 Stunden hinfahren, kontrolliert werden, abladen und zurückfahren dauert tatsächlich so lange, obwohl es nur wenige Kilometer sind, bis man da in den Kampfzonen landet in Ost-Ghuta. Das ist die Tatsache. Und das heißt, die Russen beschränken bewusst auf kleinere Lieferungen und man hat das so ausgedünnt. Der Waffenstillstandsbeschluss des Sicherheitsrats vom Sonntag ist so weit und dehnbar gefasst, dass er dieses russische Vorgehen offenbar zulässt. Es kann auch niemand Russland bremsen. Russland ist die größte Macht in Syrien, ganz eindeutig. Und damit ist auch klar, dass die Russen bestimmen, wann sie wo Waffenstillstand machen. Und Syrien muss sich dran halten. Syrien hat offenbar keinen Freibrief Russlands bekommen, türkische Attacken auf Afrin abzuwehren, sonst hätten wir dort mehr syrische Truppen gesehen. Und natürlich haben wir keinen Russen dort gesehen, der eingegriffen hätte auf kurdischer oder syrischer Seite gegen den türkischen Vorstoß. Ein Punkt. Wir sehen in Ost-Ghuta, dass die Russen treiben dieses Bekämpfen dieses Terrorstützpunkt Ostrutas. Und wenn ich auf die Karte gucke, dann sehe ich da noch eine weitere IS-Zone, südlich praktisch von Ostruta, eine kleine Stellung, die im Prinzip Al-Hajar al-Aswad heißt. Ganz interessant. Und Mukhayam al-Yarmouk. Da ungefähr gibt es noch so eine Tasche von Daesh-Präsenz. Völlig abgetrennt von dem übrigen Gebiet in Ostruta und kein Mensch redet drüber. Auch sehr interessant. Findet in unseren Medien einfach gar nicht statt. Das ist im Moment die Lage in Ostruta und klar ist, diese Stellung, diese wichtige Machtposition der CIA östlich der Landeshauptstadt, der Staatshauptstadt von Syrien ist gefährdet und wird in den nächsten Tagen und Wochen fallen. Das ist unausweichlich.
Herr Hossel, besteht eine Chance, dass die in Einführungsstrich Hölle auf der Erde in absehbarer Zeit beseitigt wird?
Nein, mich rührt Ihre Frage. Wir besprechen das ja oft in unseren Interviews. Das Problem wird ja schlimmer. Ich habe Einblick in die Finanzgeschäfte, die hier auf diesem Planeten laufen und die westlicherseits betrieben werden. Die sind grotesk. Das ganze System ist völlig überdehnt. Wir können nur davon ausgehen, dass meine traurige alte Analyse immer stärker in die Realität eintritt. Und das ist wegen der kompletten Überdehnung der Finanzblase, die nur noch wahnsinnig zu nennen ist. Sieht sich das System in der ihm eigenen tödlichen, blutigen und brutalen Logik gezwungen, Kriegsszenarien weiterzuentwickeln und vorzuhalten, die für den Fall greifen könnten, dass es an den Weltmärkten im Finanzbereich schief geht, weil die Drahtzieher, die tatsächlichen wenigen Menschen weltweit, die das ganze System beherrschen, es so beschlossen haben. Ein Finanzcrash ist ja nicht etwas, was ausbricht. Auch Kriege brechen nicht aus. Finanzcrashs und Kriege werden gemacht. Und die traurige Lektion für alle, die Politik noch immer nicht begreifen wollen, ist nun einmal die, diejenigen, die beides betreiben, sind die gleichen. Eine deckungsgleiche Gruppe.
Vielen Dank, Herr Hossel, für diese Einschätzung.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schorgny.